freue mich, dass ein Mann da ist, der mir Dinge übersetzt. Zuerst eine Art Dolmetscher, der liest und sieht eine Grafik, liest Zahlen und dann kann er sagen, na, das ist meine Analyse und Statistik ist ja das eine, aber dann das auszuwerten ist das andere und es macht auch noch Spaß, mit ihm zu plaudern. Mal sehen, ob in diesen Zeiten das Plaudern, das Streiten überhaupt noch Spaß macht. Politik ist sein Metier. Er ist ja, ja Soziologe, Politikwissenschaftler und hat nicht gesagt, ich bleibe im Elfenbeinturm meiner Uni als Professor, schön gediegen. Nein, er geht in die Politik, also sogar noch in ein Ministerium, in so ein Haus, wo ich denke, Mann, der muss ja mutig sein. Die Rede ist von Professor Dr. Michael Beer, ist Leiter der Abteilung Arbeit und Qualifizierung beim Bühringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie. So, der Anfang ist gemacht. Schönen guten Tag, Herr Beer.
Hallo, Herr Rose.
Sie könnten so ein schönes Leben haben als Professor, gediegen, ein bisschen veröffentlichen, vor Studierenden stehen und da in Jena mit Hartmut Rosa und den anderen und Dörre schön Kicker spielen, also ich sag mal Tischfußball. Und nein, Sie kommen nach Thüringen und arbeiten noch im Ministerium. Sind Sie noch ganz bei Trost?
Naja, es macht schon auch Spaß, beides. Ich habe die Ader zur Wissenschaft nicht verloren, habe nur die Seiten teilweise gewechselt. Ich stelle heute keine Anträge mehr, sondern ich bewerte und beurteile Anträge und wir geben ja schließlich auch Gutachten, Studien, Evaluationsberichte im Monatstakt sozusagen auf den Weg und diskutieren die dann und die unsere Projekte dann umsetzen, die sind manchmal froh und manchmal nicht so froh, dass ich das vielleicht doch anders bewerten kann als jemand, der eben nicht viele Jahre in der Wissenschaft gearbeitet hat.
Sie sind jemand, der aus der Wissenschaft kommt, aber jetzt in der aktiven Politik ist, nicht als gewählter Vertreter, sondern schon in einem Ministerium. Sie machen auch schon Politik, das kann man sagen, wo Sie ein Dienender sind, eigentlich für uns da sind und was ich an Ihnen schätze, dass Sie auch doch eine klare Position beziehen, die wissenschaftlich und zahlenmäßig begründet ist. Bevor wir dazu kommen, nochmal zur politischen Lage im Land. Wir haben jetzt Wahlen, Sie würden sich jetzt natürlich hüten zu sagen, die Partei ist zu wählen und die nicht und so weiter, könnte ich vielleicht aus Ihnen rauskitzeln, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja um die politische Stimmung in diesem Land und Sie haben mal so Optionen für Thüringen aufgemacht und gesagt, also wenn das eine passiert, passiert das und wir haben also den Weg, nicht der Untergang, aber zumindest die Abschottung oder die Öffnung. Haben Sie die zwei Optionen für Thüringen noch parat, wo ich jetzt an der Ampel stehe oder zumindest an der Weggabelung, wohin die Reise geht?
Naja, erstmal hat ja, wenn ich mir die Zahlen angucke, ich meine, ich bin kein Politiker, sondern ich bin im Prinzip Fachbeamter respektive Angestellter.
Fachbeamter.
Leite die Abteilung Arbeit und Qualifizierung eben in dem von Ihnen genannten Arbeits- und Sozialministerium. Und da ist man natürlich den Fakten ganz nah, den Statistiken. Und wir setzen ja schließlich auch Programme um. Das Programm öffentlich geförderter Beschäftigung. Wir haben bei mir eine Abteilung, den Europäischen Sozialfonds mit all den Dingen, die Qualifizierung, Berufsorientierung, Existenzgründer und so weiter anlangt. Also wir machen eine ganze Menge, um Zustände auf dem Arbeitsmarkt, im Beschäftigungssystem zu verbessern. Und wenn man das tut, dann hat man auch Evaluation, dann lässt man sich die eigene Arbeit von anderen bewerten. Und ich muss Ihnen sagen, insgesamt sind wir hier in Thüringen ziemlich gut aufgestellt. Ich war jetzt eine Woche in Südtirol zum Wandern im Urlaub. Und wenn man dann Menschen aus Niedersachsen, aus Hessen oder Nordrhein-Westfalen, das ist mein Heimatbundesland, da bin ich aufgewachsen, Düsseldorf trifft, dann sind die immer ziemlich baff, dass die Arbeitslosenquote in Thüringen inzwischen mit 5,1 deutlich niedriger ist als die in Nordrhein-Westfalen mit 6,7.
Also das wissen die alle nicht. Sie sind auf Wessis getroffen und die haben die den Osten erklärt, weil die dachten natürlich alles Nazis und
die
Arbeitslosigkeit ist hoch, deswegen wählen die dann...
Ja, der Zusammenhang wird teilweise hergestellt, das stimmt. Also sie leiten praktisch aus der politischen Diskussion, teilweise auch aus dieser doch etwas nörgeligen Debatte, leiten sie einen negativen Zustand ab. Und dann sind sie überrascht, dass dieser negative Zustand in dem Maße gar nicht mehr so da ist, wie das sicherlich vor Jahren ja noch bei uns der Fall ist.
Der negative Zustand ist nicht mehr da. Also die Arbeitslosigkeit ist gesunken. Es gibt massiven Fachkräftebedarf. Die Löhne sind zum Teil auch gestiegen, nicht überall. Trotzdem, eine soziale Gerechtigkeit gibt es ja noch nicht. Aber zumindest der Arbeitsmarkt sieht relativ gut aus in Thüringen noch.
Die Löhne sind entwicklungsfähig, auch die Tariflandschaft ist entwicklungsfähig, deswegen machen wir ja Betriebs- und Personalrätekonferenz, um im Prinzip unseren tiefen Belegschaftsvertretern den Rücken zu stärken, weil wir natürlich noch ein Lohngefälle zu Westdeutschland haben, aber meine These war ja immer, der Arbeitsmarkt erklärt, warum wir eine defensive Gewerkschaftspolitik, eine defensive Lohnpolitik haben, bei 20% Arbeitslosigkeit, und die hatten wir ja lange Zeit. Wir sind ja 20. Gar nicht 20%. Der Höchststand war im Jahr 98, im Februar 98 mit 230.000. Wir liegen jetzt unter 60.000. Und meine These war immer, wenn die extrem hohe Arbeitslosigkeit, das heißt das, was Marx die Reservearmee genannt hat, die vielen qualifizierten Leute, die in die Betriebe hineingedrängt sind, wenn das erklärt, dass die Löhne niedrig sind, wenn es einer immer irgendwie auch billiger macht, dann muss eine Veränderung auf dem Arbeitsmarkt sicherlich auch die Lohnpolitik dynamisieren. Und das können wir sehen. Thüringen hat mit den stärksten Rückgang der Arbeitslosigkeit und hat seit Jahren den stärksten Anstieg der Löhne. Und das liegt daran,
dass die... Im Osten oder bundesweit?
Im Osten generell. In Deutschland, bundesweit.
Ach, bundesweit.
Ja. Es sind einige Kennziffern, die sich in Thüringen deutlich stärker verbessert haben als in alten Bundesländern. Gucken Sie sich Bremen an. Das hatte schon vor Jahren 10% Arbeitslosigkeit, hat es immer noch. Thüringen hatte 20, hat jetzt 5. Also das ist eine Viertelung. Und das finde ich doch beachtlich und bemerkenswert. Und das verändert ja auch das Arbeitnehmerbewusstsein heute in Thüringen. Die Leute sind stolzer, die Leute sind selbstbewusster und die Leute verhandeln ganz anders. Und vor allen Dingen kündigen sie von sich aus. Und das hat es lange nicht gegeben. Das verändert natürlich schon die Kräfteverhältnis von Arbeit und Kapital.
Die Stimmung scheint aber eine andere zu sein. Wenn man sich den Thüringen-Monitor anschaut, dann ist ja eine Untergangsstimmung. Der Rechtsstaat, die Demokratie ist nicht mehr in der Akzeptanz, wie das eigentlich sein sollte. Bei dieser Erfolgsgeschichte, die Sie beschreiben, da klafft doch, das scheint mir irrational zu sein. Wie kann man das soziologisch erklären?
Ja, wir haben ein eigentümliches Missverhältnis. Das haben auch die Autoren der Studie, also Heinrich Best und seine Kolleginnen und Kollegen hingewiesen, dass wenn sie nämlich fragen, wie zufrieden sind sie persönlich mit ihrem Leben, ihrer Lohnentwicklung, wie zufrieden sind sie mit der Infrastruktur in diesem Land, dem Kulturangebot und all den anderen Dingen, dann sagen die Bürger, die befragt worden sind, sie immerhin repräsentativ, 1000 Bürgerinnen und Bürger sagen, doch, wir sind ziemlich zufrieden. Auch in Gera, auch in Ostthüringen, auch in Regionen, die immer in besonderer Weise sozusagen als eher depressiv wahrgenommen werden, selbst dort sagen 70% der Menschen, die ordnen sich auf einer Skala von 1 bis 10 den Kategorien 6 bis 10 zu. Also bin leidlich zufrieden bis sogar sehr glücklich mit meiner eigenen Lebenssituation. Das ist das eine.
Aber?
Das ist die individuelle Seite. Wenn es dann aber sozusagen, wenn gefragt wird nach dem Politikfeld, nach dem Kollektiven, also wir werden vielleicht später mal keine sichere Rente haben. Also wenn wir uns, sobald wir uns abseits der konkreten Empirie des Einzelnen, was der Einzelne für sich selbst beurteilen kann, bewegt. Wenn wir im Spekulativen sind oder wenn wir Aussagen haben, wie der gesellschaftliche Zusammenhang halt schwindet, dann wird sofort gesagt, ja, das ist ganz schlimm, der gesellschaftliche Zusammenhang schwindet, die Renten sind später nicht mehr sicher, die Digitalisierung schafft Arbeitslosigkeit, aber ich mache mir eigentlich keine Sorge. Das heißt, wir haben diese Spaltung eigentlich, ich will das mal zuspitzen, auf eine Spaltung in ein zufriedenes Ich und ein unzufriedenes Wir. Das ist die Situation.
Ein zufriedenes Ich, ein unzufriedenes Wir. Das klingt ja schizophren.
Ja, es ist eine merkwürdige Kollektive. Also der Einzelne zum Beispiel sagt, ich selbst, denken wir an diese Chiffre, Bürger zweiter Klasse zu sein. Mhm. Wenn Sie die Menschen hier in den neuen Ländern, gerade in Thüringen, fragen, fühlst du dich persönlich von irgendeinem Wessi als Bürger zweiter Klasse behandelt oder erlebst du selbst die Klassierungserfahrung, dann sagen die allermeisten, das zeigt sich so auch im Thüringen-Monitor dokumentiert, nein, ich selbst fühle mich nicht benachteiligt. Aber dann gibt es dieses eigentümliche Kollektivsubjekt. Wir Ostdeutschen werden irgendwie anders behandelt und fühlen uns sozusagen gegenüber Westdeutschen oder anderen deklassiert.
Ist das eine Nachwirkung der Deindustrialisierung vor 30 Jahren, die ja massiv zu spüren war, zu sehen war, dass wir eine Deindustrialisierung hatten auf der einen Seite und dann natürlich die Globalisierung, die möglicherweise auch Ängste auslöst. Sind das so zwei Indikatoren, die dieses Gefühl, dieses irrationale Gefühl, abgehängt zu sein, erklären könnte?
Also erstmal möchte ich sagen, dass die Menschen in den neuen Ländern aufgrund der Umbrucherfahrung und der Tatsache, dass ja insbesondere erwerbsbiografisch bei vielen kein Stein mehr auf dem anderen geblieben ist, eine hohe Angstsensitivität erzeugt hat. Während in Westdeutschland, wenn Sie sich in Westdeutschland angucken und wenn Sie mit Westdeutschen reden, deswegen sind ja solche Urlaubserfahrungen ganz gut oder einfach mal wieder in Düsseldorf oder München oder Stuttgart zu sein, dort sind sind Veränderungen immer als eine Kontinuität von gestaltbarem Wandel empfunden worden. Und hier war sozusagen das, was die Ostdeutschen eingebracht haben, war die friedliche Revolution, die Bereitschaft im Prinzip zur Angleichung, zum Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland. Und dann kam etwas, mit dem viele nicht gerechnet haben. Die enorme Wucht der Systemtransformation, der enorme Anstieg der Arbeitslosigkeit in so kurzer Zeit, in so kurzem Zeitraum, der Zusammenbruch der Industrie. Das sind ja auch alles Dinge gewesen, mit denen so nur wenige im Vorfeld gerechnet haben. Dieser Clash eigentlich, diese Konfrontation der beiden Systeme. Und das hat Abwanderung, das hat den Geburtenrückgang, das hat ja viele Dinge ausgelöst. Ich habe das mal so genannt, Ostdeutschland ist im Prinzip ein prognostisches Dauerproblem.
Das heißt,
die Politik versucht ständig irgendwie zu gestalten und zu machen und durchaus im Sinne der Bürger zu handeln, aber dann entstehen im Prinzip Dinge, deren Herr man nicht wird. Kein Mensch hätte gedacht, dass die Geburten so stark einbrechen. Kein Mensch hätte gedacht, dass es dann zu solchen Abwanderungsprozessen kommt. Dass, wie gesagt, die Zahl der Arbeitslosigkeit so hoch ist. Und das erzeugt, glaube ich, die Ostdeutschen haben manchmal das Gefühl, ich kenne das auch aus Vorträgen oder Diskussionen, die sagen, Herr Beer, wie Goethe, nicht? Die Botschaft höre ich wohl und Ihre Zahlen, die kann ich sicherlich nicht anstreiten. Das wird schon so sein und das Statistische Bundes- und die Landesämter werden gut gearbeitet haben, aber fehlt der Glaube, nicht? Die Botschaft höre ich wohl, allein hier fehlt der Glaube und bleibt das alles nicht fragil? Man hat Angst, dass es so bleibt.
Ich kann das nicht fühlen, was der Beer sagt. Ich kann das nicht fühlen. Also es ist oftmals eine gefühlte Sache. Trotzdem, was Sie beschreiben, die Deindustrialisierung, die Transformationsschmerzen, die sind natürlich da. Die sind ja nach 30 Jahren noch nicht weg. Oder ist es jetzt die reine Erfolgsgeschichte? Weil die Lohnangleichung gibt es ja immer noch nicht. Und es ist ja, Thüringen ist ja anders strukturiert als jetzt Baden-Württemberg.
Ja. Wobei das irre ja ist, also ich habe von einer gekränkten ostdeutschen Arbeitsgesellschaft gesprochen im Jahr 2000, als sich das Thema niemand interessiert hat. Ich habe aber dann sozusagen davon gesprochen, habe die Dinge beobachtet, hatte ja sozusagen kontinuierlich all die Dinge, auch die Wanderungsprozesse, den Wanderungssaldo, wie sich die Erwerbstätigkeit von Frauen entwickelt und so weiter. Und ich stelle fest, dass ich gerade ab 2005, nach diesen wirklich ersten 15 brutal schwierigen Jahren.
Also diese 15 Jahre ist die gekränkte ostdeutsche Arbeitsgesellschaft,
Das war da. Also das muss man schon sagen, weil ja, Sie müssen sich überlegen, ich will doch mal eine Kennziffer nennen, an der man vieles plastisch machen kann. Im Jahr 2000 war es noch so, dass auf 100 Erwerbstätige über 50-Jährige 40 Arbeitslose kamen. 40, 100 zu 40.
In Ostdeutschland oder?
In Thüringen.
In Thüringen.
Vielleicht war es in manchen Regionen Ostdeutschland sogar noch schlimmer. 100 zu 50 nehme ich an, in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, durchaus möglich. Und diese 40 oder 50 hatten kaum Chancen, selbst wenn sie gerade mal Anfang 50 waren, wieder in Beschäftigung zu kommen. Also das, was Arbeitsmarktforscher Segmentation nennen. Die drin sind, bleiben drin. Rackern wie die Blöden, um auch drin zu bleiben, keine Fehler zu machen, gehen krank zur Arbeit.
Arbeitsspartaner?
Das sind die Arbeitsspartaner, die von mir so bezeichneten Arbeitsspartaner, die Angstbeschleunigten, habe ich sie genannt, Angstbeschleunigt. Na, und die anderen stehen draußen vor der Tür, sind zwangsentschleunigt. Werden von den Arbeitsagenturen von einer Qualifizierungsmaßnahme in die andere sozusagen begleitet, ohne Anschluss zu finden, obwohl sie gut sind. Und
Das waren die ersten 15 Jahre.
Die ersten 15 Jahre kann man ja vielleicht noch in die zwei Phasen unterteilen. Die erste Phase war Euphorie, Umbruch, neue Beschäftigungschancen. Man darf das ja nicht vergessen. Da waren ja auch relativ geburtenschwache Jahrgänge am Start, die neuen Optionen, die neuen Handlungsspielräume ja für sich auch erschlossen haben. Es gab auf dem Bau, es gab im Kfz-Sektor nachholende Tertiarisierung für Frauen, für Männer und Frauen ja neue Chancen. Und dann kam allerdings, man könnte sagen, die Messen waren gesungen im Jahr 1995, als dann auch sozusagen die Baukrise einsetzte. Sozusagen, es war ja unheimlich viel passiert. Wir Deutschen sind ja immer sehr viel schneller. Vielleicht hätten andere Länder den Aufbau Ost etwas langsamer gestaltet, da wir sozusagen mehr Beschäftigung geblieben. Und ab 1995 haben wir dann im Prinzip ein komplettes Jahrzehnt. Man könnte wirklich sagen, eine bleierne Zeit auf dem Arbeitsmarkt, wo geburtenstarke Jahrgänge ins Beschäftigungssystem wollten, noch ausgebildet worden sind und nach der Ausbildung, nach der Lehre keine Beschäftigung gefunden hatten. Und es war die Zeit, das darf man bitte nicht vergessen, weil das ist singulär, das hat es in der Weltgeschichte noch nicht gegeben, dass über 10 Jahre durch diese Frühverrentungswelle, wo die 56-Plus-Generation sozusagen in Vorruhestand entsorgt wurde, dass es über 10 Jahre dann keine natürlichen Renteneintritte mehr gab. Das heißt, es gab 10 Jahre lang praktisch weder Ersatz, noch Erweiterungsbedarf, noch Fluktuation. Das heißt, wer in diesen Zeiten, wer bis 95 keine Beschäftigung gefunden hatte, blieb dann eben auch vom Arbeitsmarkt ferngehalten.
Die bleierne Zeit, das ging dann war vor 15 Jahren dann nicht schlagartig zu Ende oder ging es
also ab 95, 96 lockert das. Die Arbeitslosigkeit geht das erste Mal unter 200.000, ist natürlich immer noch auf einem hohen Niveau, geht aber dann wirklich, kann man sagen, von 2005, 6, 7, 8, 9, 10 kontinuierlich runter, kontinuierlich. nicht. Und die neuen Länder und auch Thüringen hat ja einen doppelt so starken Rückgang der Arbeitslosigkeit wie die alten Bundesländer. Also jedes Jahr geht die Arbeitslosigkeit doppelt so stark zurück, sodass eben dann Thüringen bereits 2010 die ersten westdeutschen Bundesländer sozusagen überholt hatte. Das heißt, eine geringere Arbeitslosigkeit aufwies. Und Länder wie Bremen, natürlich auch West-Berlin, Saarland sozusagen dann von uns überholt worden sind.
Jetzt weiß ich auch, warum Sie alte und neue Länder sagen. Die sind ja nicht mehr 30 Jahre alt, aber die alten, das ist alles marode, da ist alles ein Ding. Und die neuen Länder, das ist alles neu gemacht, Infrastruktur, das alles neu. Wir sind die neuen.
Naja, wir sind die, so gesehen sind wir die neuen Länder, das stimmt. Die anderen werden ja auch manchmal als die benutzten Länder bezeichnet.
Verstehe.
Was ja irre ist, ist, wir haben eine eigentümliche Gegenläufigkeit. Während nämlich bereits 95, 96, 97 viele Industriebetriebe ja wieder Fuß gefasst hatten, aus der Talsohle raus sind und eine Reindustrialisierung einsetzt, kriegt das aber die Bevölkerung nicht mit, weil der Arbeitsmarkt sozusagen noch nicht reagiert. Das heißt, die Leute wandern noch aus Thüringen weg zu Zeiten, wo die Industrie sich bereits erholt. Und überlegen Sie, Herr Rose, dass wir heute mit 24% Industriebeschäftigten Anteil auf Platz 4 sind. Auf Platz 4, deutschlandweit. Wir werden also nur getoppt von Baden-Württemberg, Bayern, noch dem Saarland, was ja eine sehr starke Montanindustrie hat. Und wir haben, und darauf weist auch unser Ministerpräsident immer gerne hin, den höchsten Industriebetriebsanteil aller Länder. Das heißt, nirgendwo in dieser Republik gibt es, bezogen auf 1000 Einwohner,
eine ländliche Provinz, den höchsten Industriebetriebanteil.
Und vor allen Dingen haben wir auch den besten Industriemix. Also Thüringen ist eigentlich, ich spreche mal davon, es war eine gekränkte Arbeitsgesellschaft, keine Frage, aber sie ist auf einem sehr erfolgreichen Rehabilitierungspfad, kann man sagen. Und die gucken sich die optische Industrie, die Kunststoffindustrie, Automobil, Zulieferindustrie, Pharmazie. Wir haben einen unglaublich guten Industriemix und das liegt schon im Ergebnis einer guten Förderpolitik. Über Jahre hinweg ist in Thüringen auch von der Landesentwicklungsgesellschaft einfach eine gute Arbeit gemacht worden und nicht wenige Industriejobs sind aus Nordrhein-Westfalen nach Thüringen verlagert worden, sodass der Industriebeschäftigtenanteil in Nordrhein-Westfalen ja dem deutschen Industrieland inzwischen niedriger ist als in Thüringen.
Also ich könnte jetzt mal Salz in die Suppe rein, Salz in die Wunde und Wein in das Wasser in den Wein machen, wie auch immer. Denn Sie haben ja selber geschrieben, der Thüringer Arbeitsmarkt braucht bis 2030 voraussichtlich 345.000 Arbeitskräfte. Das war ja, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, das war 2017. Und da ging es darum, dass ganz Deutschland ja 400.000 Menschen braucht, die um die demografische Katastrophe zu verhindern. Jetzt sind es ja in Thüringen bis 2030 schon 245.000 Arbeitskräfte. Das ist jetzt der Scheideweg und da sind wir ja nochmal dem Punkt, der Scheideweg. Sie machen jetzt zwei Optionen, um es bildlich zu machen. Sie machen mir mal Bilder. Also ist der, wir haben zwei Möglichkeiten in zwei Richtungen gehen. Also Abschottung, Abgrenzung oder Öffnung?
Ja, man muss ja erstmal, also die Entwicklung in den neuen Ländern, das hat Burkhard Lutz auch immer so schön gesagt, zeichnen sich dadurch aus, dass viele Dinge, die so in Westdeutschland auch stattfinden, nur immer in den Amplitudenausschlägen. Können Sie sich als Sinuskurve vorstellen, die einfach viel mehr hoch und viel mehr runter geht. Und das Verrückte ist, dass wir über Jahre hinweg viel mehr Menschen hatten, als der Arbeitsmarkt aufnehmen konnte. Und jetzt erleben wir im Prinzip eigentlich einen Wendepunkt in der Nachtransformationsgeschichte der neuen Länder, dass wir über einen sehr langen Zeitraum einen chronischen Mangel an Arbeitskräften haben werden. Und dieser Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel wird ausgeprägter sein als in Westdeutschland.
Haben werden oder schon haben?
Wir sehen die Vorboten. Also alles das, was die Agentur sagt, die sogenannten diese Knappheitsindikatoren, dass man einfach sagt, Stellen werden immer länger, bleiben immer länger frei, können immer später besetzt werden. Kollegen müssen die Arbeit für die mitmachen, die nicht eingestellt werden können. Also wir haben heute schon eine kritischere Situation als viele Westländer. Aber, und das ist das Schlimme, ist, wir haben jetzt schon Schnupfen, obwohl wir eigentlich noch gut aufgestellt sind. Wir haben den Höchststand an Beschäftigung, den wir seit nach der Wende hatten. Wir liegen jetzt wieder bei 810.000. Wir hatten mal 710.000. Die Beschäftigung ist gestiegen, weil wir ja auch eine gigantische Arbeitsmarktreserve hatten. Die vielen Arbeitslosen, die zur Verfügung standen und ja gut ausgebildet und motiviert waren. Und jetzt haben wir die Situation, dass Sie müssen sich eine Zahl klar machen. In den nächsten 15 Jahren, also die Altersgruppe der 50- bis 65-Jährigen sind 530.000 in Thüringen. 530.000
Menschen. Also eine halbe Million, die in dem Alter sind.
Werden also in den nächsten 15 Jahren, die sind zwischen 50 und 65, werden in Rente gehen. 530.000. Das sind 15 Jahrgänge. Und die 0- bis 30-Jährigen sind etwa genauso groß. Das heißt, sie brauchen 30 Nachwuchs. Renteneintrittsjahrgänge, um 15 Renteneintrittsjahrgänge zu kompensieren. Das heißt, auf 100 Renteneintritte kommen 53 junge Menschen. Und das ist sozusagen eine Herkulesaufgabe, die vor uns steht. Die Helden der Nachwendezeit, die Menschen, die mit ihrer Qualifikation, ihrem Engagement, teilweise auch mit ihrer Lohnbescheidenheit, all diese positive Entwicklung ermöglicht haben, die gehen in Rente und die sind nicht zu kompensieren, sodass wir doch auf einen, ich würde schon sagen, fast flächendeckenden Arbeits- und Fachkräftemangel in Thüringen zusteuern werden, wenn wir nicht in der Lage sind, exogene Potenziale stärker zu erschließen als in der Vergangenheit.
Exogene Potenziale, da kommt der Wissenschaftler und der Arbeitsmarktler durch. Sie haben 2017 gesagt, hier im Interview an diesem Tisch, wir erleben einen Kulturkampf. Obsiegt Engherzigkeit, Neid und Intoleranz oder setzt sich Weltoffenheit, Demokratie und Zukunftsgewandtheit durch?
Ja.
Das ist der Scheideweg, den haben Sie 2017 beschrieben. Würden Sie das jetzt immer noch mit dieser Klarheit so sagen?
Ja, wobei ich heute feststellen muss, dass wir ja Gott sei Dank einen erfreulichen Aufwuchs an ausländischen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen in Thüringen haben.
Ist so.
Ja, das heißt, die exogene, wir unterscheiden endogene, die wir natürlich weiter erschließen wollen und exogene, die aus dem Ausland kommen oder auch Rückkehrer oder auch Westdeutsche, das sind für uns auch als Thüringen exogene Potenziale. Sie müssen sich überlegen, wie verrückt es ist, dass wir im Jahr 2010, also 20 Jahre nach der Maueröffnung, gerade mal 6.600 ausländische Beschäftigte in Thüringen hatten. Nicht in einem Landkreis, sondern in ganz Thüringen. 6.600.
Das hat keine Null vergessen.
Eine Mittelstadt im Ruhrgebiet hat mehr. Heute sind es immerhin 42.000. Und Polen und Tschechen und Ungarn und Rumänen helfen uns heute schon, Arbeitskräfte und teilweise Fachkräftelücken auch im Handwerk zu kompensieren. Und das finde ich eine sehr erfreuliche Entwicklung. Das heißt, es ist kurios. Einerseits haben wir im Prinzip teilweise Stimmungen, die eher ausgrenzend sind, die ein Stück weit auch ausländerskeptisch sind, die wenig integrationsoffen sind. Aber realiter findet bereits heute eine erfreuliche Migration statt, die uns hilft, unsere Infrastruktur weiter aufrechtzuerhalten.
Sie beschreiben ja die hilfreiche Rolle von Ausländern auf dem Thüringer Arbeitsmarkt. Die ist nicht nur hilfreich, die ist ja eigentlich notwendig, oder? Die ist ja, das ist, geht gar nicht mehr ohne?
Es geht nicht mehr ohne. Es geht nicht mehr ohne. Deswegen meine ich schon, ist das wirklich eine kulturelle, eine Grundsatzfrage. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Wir hatten vor zwei Wochen einen sehr, sehr intensiven Workshop im Ministerium mit Vertretern, Vertreterinnen aus den Sozialverbänden zum Thema Pflege. Also Pflege, Personalbedarf in der Pflege und so weiter. Und wir sind die verschiedenen Stellschrauben durchgegangen. Also wie kann man durch Veränderung der Organisation, durch Umwandeln von Teilzeit in Vollzeit, also wie kann man mehr Werbung machen für die Berufe, wie kann man die Berufe attraktiver machen, wie kann man die Löhne so entwickeln, dass mehr Leute nach Thüringen kommen. Wir haben all diese Dinge durchgespielt und haben da durchaus Potenzial gesehen. Aber alle Akteure aus der Branche haben gesagt, die wichtigste Stellschraube ist die Frage, gelingt uns Zuwanderung aus dem Ausland in die Altenpflege oder nicht? Und wenn wir diese Zuwanderung nicht haben, werden wir auf einen Pflegenotstand zusteuern. Das heißt, die heute politisch sagen, will mich nicht zu sehr aus dem Fenster legen, aber die sozusagen sagen, wir wollen keine Ausländer, wir wollen sozusagen ethnisch homogen bleiben, wir wollen unter uns bleiben, die haben dann die Verantwortung dafür zu tragen, dass die Lebensverhältnisse im gesamten Gesundheits- und Pflegesystem deutlich schlechter werden, als sie sein müssten.
Die Idee, dass eine Region ethnisch homogen bleibt, erscheint mir ja schon völlig absurd, weil alles, was die Menschheit geschafft hat, ist ja durch Wanderungsbewegung, dass Menschen sich in Bewegung gesetzt haben und nicht an dem Ort geblieben sind. Also die Welt, Prosperität, Wohlstand, Kultur ist doch durch Wanderung entstanden, oder? Sind nicht Menschen ständig unterwegs?
Natürlich. Und wir können auch froh sein, dass wir die arabischen Zahlen haben. Selbst das System der römischen Zahlen hat uns ja vorangebracht, aber die arabischen sind deutlich besser und viele andere Dinge, ob das Konstruktionstechniken sind, Ästhetik, Kulinarik, sind ohne diesen Kulturaustausch ja nicht vorzustellen. Und Sie sehen das ja schon, wie stark Westdeutschland letztendlich von der Zuwanderung seit den 60er Jahren profitiert. Westdeutschland ist de facto eine multikulturelle, eine Einwanderungsgesellschaft. Und wenn Sie sich zum Beispiel meine Heimatstadt Düsseldorf angucken, wir haben 19% 10% Ausländer und nochmal genauso viele Deutsche mit Migrationshintergrund. Frankfurt am Main, ja, eine unglaublich dynamische, quirlige und hohe Einkommen ermöglichende Metropole. In Frankfurt am Main leben inzwischen mehr Menschen mit Migrationshintergrund als Deutsche oder Hessen und profitiert davon immens.
Jetzt könnte man sagen, der Bär, da wohnt er bestimmt in einer schönen Gegend, der hat sein Auskommen, der muss ja sein Kind nicht an eine Problemschule geben und so weiter. Das ist ja alles jetzt schön gesagt und die Zahlen stimmen auch. Und woher kommt denn die Sehnsucht, der Wunsch nach ethnischer Homogenität, dass man tatsächlich seine Ruhe haben will oder auch Ängste kommen? Können Sie das als Soziologe erklären?
Ja, die ungarische Intellektuelle Agnes Scheller hat darüber ein Buch geschrieben, Paradox Europa. Sie ist vor kurzem über 90-jährig gestorben und war noch im MDR Kultur im Interview. Und sie sagte, die Frage ist, und sie kommt ja aus Ungarn und sie ist sehr besorgt um dieses Land, was ja sozusagen den härtesten, deliberalen und ausländerfeindlichsten Kurs überhaupt in Europa führt mit Viktor Orban. Und sie hat gesagt, die Frage ist, gelingt sozusagen das, was man so als anthropologischen Reflex auf Fremdheit, gewinnt das, dass wir sozusagen, wir haben ja alle immer ein gewisses Unbehagen oder wir haben alle eine gewisse Reserve, wir haben alle eine gewisse Skepsis, wenn Menschen anderer Kultur Kreise zu uns kommen. Wir wissen nicht, wie wir die einzuordnen haben. Das ist sozusagen der eine Reflex.
Das ist erstmal, es ist gar nicht mal negativ zu bewerten. Nee, nee. Also diese Skepsis vor was Fremden.
Was man nicht kennt, ja.
Ist ja eine Schutzfunktion, ja, auch ja. Ein soziales Werkzeug, sagen, Moment, ich will, bin einer Gruppe angehören.
Das ist muss erstmal, richtig.
Das ist per se nicht falsch,
dieses Gefühl. Per se kennen wir das in der Menschheitsgeschichte durchaus. Und dann haben wir aber immer diesen anderen. Also, das ist wie Sympathikus und Parasympathikus. Also, oder Yin und Yang. Es sind sozusagen immer die Dinge, die Menschheitsgeschichte eigentlich durchwachsen. Die Frage ist immer, wer gewinnt. Und es gibt eben immer auch die Offenen, die Neugierden. Schauen Sie, Neugierde ist doch genauso ein Antrieb der Menschen, für uns Menschen, die uns menschheitsgeschichtlich vorangebracht hat. Neugierde ist das eine, Offenheit, Gastfreundlichkeit, das gibt es, aber auch mit anderen dann zu kooperieren und zu lernen, Wissen weiterzugeben und sich auszutauschen. Und das andere ist eben dieses, ja, unter uns bleiben. Und ich denke, dass Westdeutschland über einen viel längeren Zeitraum natürlich Chancen gehabt hat. Es sind ja keine besseren Menschen per se. Die haben auch diesen anthropologischen Reflex auf Fremdes, wenn sie sich angucken, 60er Jahre, es hat diesen wunderbaren Film Bella Germania gegeben. Und da sind Italiener, die wir heute ja sozusagen als Kulturnation auch bewundern, als Spaghetti- und Macaroni-Fresser und so weiter bezeichnet worden. Aber es gibt eben die 60er, die 70er, die 80er. Überlegen Sie mal, welchen Vorlauf viele Regionen in Westdeutschland haben, die eben auch wissen, dass die komplette Industrie zusammenbrechen würde, wenn von heute auf morgen alle Türken nicht mehr arbeiten würden. Und wir in den neuen Ländern haben ja im Prinzip genau den gegenteiligen Kurs. Das heißt, auch die DDR war mit ihren gerade mal 160.000 Ausländern, 90.000 Vertragsarbeiter. Das waren ja lächerlich wenige. Es war eine ethnisch homogene Gesellschaft und die Ironie ist ja, dass nach der Wende im Prinzip das noch krasser wurde, weil man natürlich viele Ausländer auch zurückgeschickt hatte. Ja, die Angolaner, die Menschen aus Mosambik, aus den sogenannten Bruderstaaten, auch viele Vietnamesen, einige sind ja auch geblieben. Aber viele sind, das heißt, zum Zeitpunkt Anfang der 90er Jahre waren die neuen Länder die ethnisch homogenste Population aller OECD-Länder. Noch homogener als Japan, die ja eine sehr starke Abschottungspolitik betreiben und heute darunter leiden, weil sie im Prinzip auch im Pflegesektor kaum noch Leute haben. Also wir haben diese zwei Geschwindigkeiten, diese zwei Kulturen. Und Thüringen hat halt, wenn ich das sagen darf, einfach eine Herkulesaufgabe zu bewältigen, weil es in einer relativ schnellen, kurzen Zeitraum von einer Kultur der Abschottung zu einer Kultur der Integration kommen muss, weil es eben einfach mehr Fachkräfte verliert als andere Regionen in Deutschland.
Nun könnte man sagen, das ist eine kulturelle Überforderung. Das ist eigentlich gar nicht zu machen, weil das ein Schock ist. Andererseits ist die Notwendigkeit auch da. Also wir sehen die wirtschaftliche Notwendigkeit und eigentlich müsste es ja jedes Kind verstehen, wenn die Zahlen, was machen wir jetzt damit? Ja. Sagen, ich bin jetzt überfordert, mache ich jetzt die Augen zu und die Ohren und...
Ich glaube, das ist wirklich die Aufgabe guter Politik. Die Notwendigkeit, dass wir Arbeitskräfte brauchen, den Menschen auch zu vermitteln. Es ist eine Art, das hat auch Heinrich Best mal gesagt, es ist praktisch eine Art gruppenbezogene Menschenfreundlichkeit in eigenem Interesse. Also es gibt diesen schönen Satz aus dem Volksmund, wer ständig jammert, bekommt nie Besuch. Das heißt, wenn wir brauchen das im eigenen Interesse. Das andere ist aber, dass wir sozusagen diese Reflexe überwinden müssen. Und ich glaube, das Jahr 2015 wird für Historiker sicherlich auch in 20, 30 Jahren sozusagen ein geschichtsträchtiges Jahr sein, weil es sozusagen einerseits das einzige Jahr ist, in Thüringen zum Beispiel oder in Sachsen-Anhalt, in dem die Bevölkerung mal gewachsen ist. Das einzige Jahr, wo wir nicht geschrumpft sind, wo man eigentlich sagen muss, ja prima, wenn wir vorher unter Schrumpfung leiden, dann können wir uns doch darüber freuen, wenn Menschen zu uns kommen, auch aus einer Notsituation heraus, wie ihnen helfen und sie integrieren können. Zugleich hat aber dieses Jahr 2015 eine Art, ich nenne das mal Migrationsschock ausgelöst. Es kamen vielleicht für viele Menschen, auch in Thüringen, zu viele Geflüchtete in einem zu kurzen Zeitraum und haben diesen Reflex ausgelöst. Ich sage dann immer als Wissenschaftler, cool bleiben, guckt euch die Zahlen an, das sind überschaubare Größenordnungen, es sind jetzt 33.000 gekommen. Der Ausländeranteil insgesamt liegt immer noch bei 4,9%. Also eigentlich cool bleiben. Es ist gar nicht die Überfremdungswelle.
Ja, schönen Dank auch. Da kommt der Herr Professor und sagt mal mit seinen Zahlen und sagt mal cool bleiben. Das fällt ja vielen Menschen schwer, das gut zu bleiben, weil die Zahlen, die sind kalt. Die sind dahin gesagt. Die kann man natürlich in Zweifel ziehen, aber man kann sie natürlich auch sagen, okay, das ist so, aber warum fühle ich etwas anderes?
Ja, ich weiß das aus einer Studie, die ich mal in Rudolstadt gemacht hatte. Da gab es 8% sogenannte Deutsch-Russen, die damals eben auch sozusagen gekommen sind, Spätaussiedler und so weiter, 8% faktisch. Und wir haben damals gefragt, wie hoch glauben Sie, ist die Gruppe der Deutsch-Russen? Das ging bis zu 50-60% hoch. Das heißt, heute haben wir ja immer die gefühlte Arbeitslosigkeit, die gefühlte, was weiß ich, Unzufriedenheit. Aber auch der gefühlte Ausländeranteil ist viel höher. Und dann hört man irgendwelche Geschichten, die von irgendwelchen krassen Dingen berichten. Dann wird sozusagen die Kriminalstatistik ethnisiert, einzelne Ereignisse werden so dargestellt. Und dann scheint für manche Leute das Gefühl da zu sein, oh Gott, da ist was ganz Schlimmes. Und was ich auch oft gehört habe, ist aus der Vergangenheit, so Zitate, die mir so im Kopf sind, wissen Sie, Herr Bär, da ist es doch gut, dass wir hier in Sachsen, gerade in Sachsen ist mir das oft aufgefallen, dass wir noch unter uns sind. Die Wessis da, die haben ja die Probleme mit den Ausländern. Es gab ja auch über Jahre, das muss man sagen, einen sehr kritischen Diskurs, Stichwort Parallelgesellschaften, nicht geglückte Integration. Und da hat man geglaubt, man hätte sozusagen als Ostland wenigstens mal einen Vorteil. Wir haben zwar eine schwächere Wirtschaft und geringere Löhne, aber wenigstens keine Ausländer. Und bei manchen, glaube ich, ist der Eindruck da, oh Gott, jetzt kriegen wir auch noch dieses Problem. Und wenn ich das noch sagen darf, bei Pegida, in den Pegida-Demonstrationen in Dresden, als ich da das erste Mal dieses Schild, dieses Plakat gesehen hatte, wir wollen keine westdeutschen Verhältnisse, da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Da habe ich gedacht, was wolltet ihr eigentlich die ganze Zeit? Schon irgendwie westdeutsche Verhältnisse. Aber gemeint war natürlich, wir wollen schon die westdeutsche Infrastruktur, das Lebensniveau, aber bitte keine Ausländer.
Das heißt, um das nochmal klar zu machen, der westdeutsche Wohlstand, der Wohlstand der alten BRD, der fußt auf Zuwanderung.
Der fußt in einer massiven Weise auch auf Zuwanderung. Auch auf Zuwanderung, muss man sagen. Natürlich auch aufgrund vieler anderer Faktoren. Aber man muss sich ja immer wieder mal klar machen. 1972, also war ich 12 Jahre alt. 72 gilt als demografisches Wendejahr. Eine interessante Metapher, also auch Demografen sprechen von Wendejahren. Und zwar ist das letzte Jahr in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, in der mehr Kinder geboren wurden, als Menschen starben. Seit 1973 sterben ohne Unterbrechung, es gibt kein einziges Ausnahmejahr, sterben in Deutschland mehr Menschen, als geboren werden, bei einer Geburtenrate von etwa 1,3.
Jetzt sagen Sie das böse Wort Sterbeüberschuss nicht. Aber heißt das so?
Ja, das heißt Sterbeüberschuss. Oh, das heißt, wir haben einen unglaublich hohen Sterbeüberschuss gegenüber den Geburten. Und das Verrückte ist ja, dass die Einwohnerzahl Deutschlands ja gestiegen ist, auch seit der Wiedervereinigung um 3 Millionen gestiegen. 5 Millionen plus im Westen, 2 Millionen minus im Osten. Das heißt, wir haben ja insgesamt, wir hatten noch nie so viele Menschen lebten in Deutschland wie aktuell. Und natürlich überlegen Sie sich, wie die Relation zwischen Ost und West und Deutschland insgesamt wäre zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung. Da hatten wir 79 Millionen Einwohner und wir hätten ohne Zuwanderung aus dem Ausland und ohne Binnenwanderung Ost-West hätten wir nicht 79 Millionen, sondern nur 60 Millionen Einwohner. Westdeutschland hätte 40, Ostdeutschland 20. Stellen Sie sich die Akzeptanz der Wiedervereinigung in Westdeutschland vor dem Hintergrund einer so anderen Kräfterelation vor. Ich glaube, wir hätten die Wiedervereinigung möglicherweise nicht in dieser Form gestalten können, wenn wir nicht in Westdeutschland über Jahrzehnte hinweg so eine starke Zuwanderung aus dem Ausland hätten, die uns geholfen haben, die vereinigungsbedingten Kosten mitzustemmen.
Das heißt, es braucht die Zuwanderung, die Integration, und da geht es ja nicht nur um den Arbeitsmarkt, aber natürlich auch der dann den Wohlstand letztlich bedingt?
Ja, natürlich, ja. Das ist ein Wohlstandsfaktor. Und die sehen ja auch gerade die Städte mit dem höchsten Ausländeranteil sind die wirtschaftlich stärksten Städte, weil die einfach auch eine entsprechende Arbeitsplatzstruktur hatten, entsprechend Zuwanderung. München, Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg, natürlich auch Berlin. Das sind die Städte mit einer hohen Dynamik und die ist eben auch zuwanderungsgetrieben.
Wenn einer kein Nölarsch ist, dann ist es Professor Bär. Er ist ja so manchmal mir zu positiv, aber er hat ja die Zahlen oder weiß nicht, warum er so positiv ist, aber er sagt, die Integrationserfolge sind allemal größer, als die meisten erwartet haben. Das war oftmals destruktiv, wir schaffen das eh nicht. Die sagt zwar hier, wir schaffen das und so weiter, aber es ist schwierig. Würden Sie wirklich von Integrationserfolgen sprechen auf dem Arbeitsmarkt?
Ja, das Verrückte ist, dass gewisse Stimmungen immer überzeichnen. Also erst war sicherlich die Euphorie berechtigt, indem man das sozusagen das große Herz an den Tag legt. Und bei manchen, ich sag mal, Euphorikern der ersten Stunde, also als sozusagen die Flüchtlingsbewegung kam, da war auch viel an Naivität dabei, weil man natürlich wirklich die enormen Kosten, und mit Kosten meine ich nicht die monetären Kosten, sondern die infrastrukturelle Ermöglichung, die Kraftanstrengung für so viele Menschen in so kurzer Zeit medizinische Versorgung zu ermöglichen und so weiter und so fort. Das war vielleicht manchmal etwas naiv, ähnlich wie bei Helmut Kohl damals, die blühenden Landschaften kommen sofort. Das sind Überzeichnungen im Optimismus. Aber dann gibt es über einen viel längeren Zeitraum eine Überzeichnung im Negativen. Denn faktisch ist es ja so, dass wir es schaffen. Und wissen Sie, dass Bayern zum Beispiel, ausgerechnet Seehofens Bayern, ist das Bundesland, das die erfolgreichste Integration von Ausländern gerade auch im Arbeitsmarkt hat, weil bei 2,8% Arbeitslosigkeit ist der Arbeitsmarkt wie ein Schwamm. Er hat eine unglaubliche Aufnahmefähigkeit. Und Sie sehen das ja, wenn Sie dort ein Bier trinken wollen im Biergarten, ohne Ausländer geht's nicht. Das sind 80% von Menschen, die aus dem Ausland kommen und immer mehr auch aus den Hauptherkunftsländern der Flüchtlinge. Das heißt, Bayern ist großartig, die anderen westdeutschen Länder und wir ja im Prinzip auch. Wenn wir heute, wie gesagt, 42.000 Arbeitslose, 42.000 ausländische Erwerbstätige haben, sind es schon fast 7.000, die aus den Hauptherkunftsländern der Geflüchteten kommen. Und es sind zunehmend mehr. Also ich sage immer, es gibt immer eine gewisse Inkubationsphase, da gibt es Sprachkurse, da muss sozusagen der Aufenthaltsstatus und all die Dinge geklärt werden. Dann gibt es die Integrations-, die Sprach- und die Qualifizierungskurse. Und dann gehen die Leute zunehmend in Beschäftigung. Und wenn wir heute bereits 25% derer, die bei uns leben, in Beschäftigung haben und viele...
Von den Geflüchteten.
25% Beschäftigungsquote und da sind ja viele noch, da sind ja viele Kinder dabei, viele, die noch zur Schule gehen, die also noch gar keine Erwerbsperson sind, spreche ich und auch übereinstimmend mit der Bundesagentur für Arbeit von einem so von vielen nicht erwarteter Integrationserfolg.
Der Integrationserfolg ist das eine, die Frage, was strukturell noch passieren muss, damit das tatsächlich gelingt. Kann das auf Bundesebene oder muss es auf Bundesebene passieren? Können die Länder da was tun? Was braucht es für die Zukunft? Was wünschen Sie sich von aktiver Politik?
Diskurse, Dialoge, Offenheit, Transparenz, was die Kosten, was die Probleme anlangt, Transparenz, aber auch was die Erfolge anlangt. Und ich wünschte mir auch einen Journalismus, der sozusagen auch die Erfolge der Integration sozusagen angemessen darstellt und eben nicht immer nur sozusagen die kritischen Dinge rauspickt. Ich glaube, dass die Lage besser ist, als sie heute, ich sag mal, von denen, die meinungsbildend sind, reflektiert wird.
Die Streitkultur, damit wollten wir einsteigen. Wir plaudern jetzt, wir streiten und das ist ja so in diesen Tagen, in dieser polarisierten Gesellschaft ja schwierig. Ich habe nicht die ganzen Zahlen parat, wie Sie sie parat haben. Erleben Sie das auch im Privaten, wenn Sie auf Integrationsskeptiker treffen? Punkten Sie da oder können Sie da mit Zahlen punkten oder wie machen Sie das, dass Sie ihre positive Grundstimmung, Ihre positive Einstellung tatsächlich auch kommunizieren?
Ich habe eine kleine Typologie entwickelt, eine kleine Heuristik. Ich unterscheide vier Gruppen, damit es nicht zu kompliziert wird. Okay. Also ich nenne die einen wirklich Humanisten, Sozialethiker, die sagen, wir müssen allen Menschen, die in Not sind, helfen. Alle sollen zu uns kommen. Das offene Herz. Das sind Gesinnungsethiker. Dann gibt es die zweite Gruppe, die nenne ich Integrationsoptimisten. Dazu gehöre ich. Die sagen, Kinder, es kostet auch ein bisschen Geld. Wir werden sicherlich nicht alle aufnehmen können, die es brauchen. Wir brauchen ein vernünftiges Zuwanderungsgesetz. Wir brauchen Regeln. Wir brauchen eine entsprechende vernünftige Asylpolitik. Aber wir müssen gucken, dass wir die Menschen, die zu uns kommen und die sozusagen eine Bleibe Bleiberecht haben, auch entsprechend qualifizieren und integrieren. Also sind Integrationsoptimisten. Also die dritte Gruppe, die nenne ich Integrationsskeptiker. Die sagen, naja, also das wird alles für uns eine teure Sache und Return on Investment hält sich in Grenzen. Und die vierte Gruppe sind wirklich Integrationsgegner, Ausländerfeinde. Das sind Menschen, die selbst dann gegen Zuwanderung sind, wenn sie zugeben, dass wir sie eigentlich bräuchten. Also das sind die, die einen ganz starken ethnischen Reflex haben. Woher kommt denn das? Und diese Gruppe schätze ich auf 20% ein, auch in Thüringen. Das können Sie aus dem Thüringen-Monitor sozusagen herauslesen. Und die Universität Jena hatte mal eine Frage platziert in einem sehr groß angelegten Projekt in Ostthüringen. Da lautete eine Frage, wie stimmen Sie zu, stimmen Sie nicht zu? Die Frage lautete, selbst wenn wir auf Zuwanderung angewiesen wären, würde ich es nicht begrüßen, wenn Menschen aus dem Ausland kommen. Das waren immerhin 25% in Ostthüringen. Und mit dieser Gruppe, mit dieser letzten Gruppe, Herr Rose, können Sie eigentlich nicht verhandeln, weil sozusagen, während bei, ich sage mal, bei der ersten Gruppe, den Humanisten, brauchen Sie keine Argumente. Bei der vierten Gruppe helfen Ihnen keine Argumente. Ich glaube, der Kulturkonflikt, die Diskussion findet statt zwischen der zweiten Gruppe Integrationsoptimisten und Integrationsskeptikern. Skeptiker kann man mit Argumenten erreichen, Ausländerfeinde eigentlich in der Regel nicht mehr.
Das heißt, ich muss ein Gespür entwickeln, auch ein soziales Werkzeug, mit welcher Gruppe, mit welchem Menschen ich das gerade zu tun habe. Also diese 25%, die diese selbstzerstörerischen Anteile haben in sich, die Argumenten gar nicht mehr offen sind, weil sie sagen, das ist egal, ob, aber ist mir egal. Mhm. Ich will es trotzdem. Die hat ja was Selbstzerstörerisches, mit denen ist nicht mehr zu reden.
Nicht unbedingt. Ne? Man muss gucken, wie sie sich entwickeln. Wie sie sich vielleicht dann entwickeln, auch aus Integrationsfeinden können vielleicht Skeptiker werden. Und vielleicht sogar Optimisten, wenn sie in ihrem privaten Lebenszusammenhang vielleicht positive Erfahrungen machen. Es kann ja auch ein Betrieb sein. Es können ja auch Betriebe sein, die jetzt erstmals die Erfahrung machen, dass man Menschen aus Eritrea, aus Irak, aus Afghanistan hat. Und vielleicht gibt es da eine ganze Menge an Feinden und Skeptikern und plötzlich macht man die Erfahrung, Mensch, das läuft doch mit denen gut. Also das ist die sogenannte Kontakthypothese. Also alle Menschen, die sich mit Interkulturalität beschäftigen, sagen, Mensch, die Leute müssen einfach konkrete Erfahrungen machen und dann wird es eigentlich auch besser.
Mhm. Also ein Gespür dafür entwickeln, mit wem man es zu tun hat und dann je nachdem reagieren. Heißt das, dass man sich auch selbst verändern muss, streiten wieder lernen muss, weil wir bisher in so einer, einer Art Blase, wo in so einer Konsensblase auch waren, in einer gesellschaftlichen Konsensblase? Ja, ja. Oder ist das zu hart gesagt?
Wir müssen empirisch offener werden. Und wir müssen anerkennen, dass Menschen aufgrund unterschiedlicher Voraussetzungen zu unterschiedlichen Resultaten, zu unterschiedlichen Einstellungen, Einschätzungen, vielleicht auch Wahrnehmung von Situationen kommen. Und was ich tatsächlich, wie viele andere auch sehr bedauern, eine zunehmende Intoleranz. Das heißt, Positionen sind nicht mehr verhandelbare Positionen, wo man mit Argumenten diskutieren kann, sondern sie sind Bestandteile einer Identität. Also man hat das auch bei extremen Veganern. Also man kann es sozusagen auch in der Ökodiskussion haben, dass es Standpunkte gibt, die praktisch mit der eigenen Position fast schon verschmolzen sind, so wie eine Geschlechtsidentität. Und die wollen sie ja nicht aufgeben. Und es gibt sicherlich Menschen, bei denen eine ethnische Homogenität ein Wesenskern der Selbstbeschreibung, vielleicht als Ostdeutsche oder als Sachsen sind. Und dann ist im Prinzip dieses Eindringen von außen regelrecht eine Kränkung dieses Identitätskonstruktes. Und ich glaube, da kann man nur man kann nicht mit reden, man kann auch nicht mit Argumenten, man kann nicht mit Statistiken, das weiß ich. Da komme ich immer an Grenzen, das sehe ich dann auch. Man muss es sozusagen emotionalisieren, man muss irgendwie die Menschen einem persönlichen Kern, persönliche Erfahrung, sag, Mensch, du hast doch letztens auch da und da eingekauft und ist dir eigentlich klar, dass der Laden schon vielleicht zu hätte oder dass du gar kein Bier mehr in einer Ausflugsgaststätte im Thüringer Wald kriegen würdest, wenn es da keine Ausländer gäbe, wenn da nicht eine Frau aus Tschechien wäre. Und da sagt man manchmal ja okay, die aus Tschechien sind ja noch in Ordnung. Also das findet ja immer ein interessantes, es gibt ja sozusagen immer so ein Ranking bei vielen Menschen. Nach dem Motto, der Tscheche wird dann gesagt, ist ja noch in Ordnung. Der Pole geht vielleicht auch noch, aber den Rumänen wollen wir nicht mehr. Also jeder hat so eine, glaube ich, eine individuelle Skala. Und bei den meisten ist sozusagen die Schwelle, wenn die Hautfarbe sich verändert und stark ins Dunkle geht.
Aha, also, das ist natürlich klarer Rassismus, oder?
Das ist eigentlich Rassismus. Aber der natürlich auch damit zusammenhängt, dass man hier kaum, zumindest auch in der jüngeren Generation, kaum Erfahrung oder mittleren Generation kaum Erfahrung mit Menschen aus Mosambik, aus den sozialistischen Bruderländern waren ja einige auch mit einer sehr dunklen Hautfarbe. Man hat das gar nicht mehr. Gerade in der jüngeren Generation, wo wir auch diesen hohen Anteil durchaus an rechtsextremer Gesinnung haben, haben wir diesen Kontakt ja überhaupt nicht.
Kommen wir mal zu diesem Kulturkampf. Das ist ja dann wirklich nicht nur irrational. Das ist ja schon eine Angst um die eigene Identität, um die Deutungshoheit, vielleicht einer konservativen Position. Cornelia Kopitsch, die Soziologin, hat ja in ihrer Abrechnung, warum wir so polarisiert sind, warum die Gesellschaft des Zorns so aufwallt, auch den Kosmopoliten ordentlich eingeschenkt und gesagt, naja, wir arroganten Etablierten, denen es eigentlich gut geht, sind auch gar nicht so offen. Wir sind auch in unserer Blase drin. Also da hat sie den Kosmopoliten, den Linken auch ordentlich eingeschränkt. Hat Ihnen das gefallen? Konnten Sie damit was anfangen?
Bedingt. Mir geht es zu weit. Also wenn man sagt, Menschen denken rechts, weil andere zu optimistisch sind. Also man wird nicht zum schlechten Menschen, weil andere gut Menschen sind. Den Zusammenhang kann ich nicht sehen. Was ich aber sehe, ist, und hat Cornelia Kopitsch natürlich vollkommen recht, dieser Kulturkampf extremisiert sich. Das heißt, die linksalternativen, ökologischen, städtischen, weiblich geprägten Milieus in Westdeutschland und die männlich geprägten Milieus sozusagen der Werker, der Handwerker, der Macher vor Ort, der Pendler, der ländlichen Bevölkerung. Diese Kluft ist fast nicht mehr zu überwinden. Im Globalisten, sie haben Kommunitaristen. Also sie trägt ja fast selbst zu dieser Polarisierung bei, mental. Und da habe ich wirklich große Ängste, dass da ein Riss durch die Gesellschaft geht. Und ich habe da gleich gerade viele Sachen genannt. Das weibliche Moment, die intellektuelle Arbeit, das grün-ökologische und dass natürlich einige Parteien jetzt versuchen, sozusagen Kapital daraus zu schlagen. Und Sie können ja wirklich sehen, dass die Entwicklung der beiden Parteien AfD und Grüne wie kommunizierende Röhren sozusagen gleichermaßen aufwachsen. Die Grünen auch als Antithese zur AfD und die AfD entwickelt sich zur Antithese zu den Grünen. Beide so. Und der Unterschied, wenn Sie die klassische Konfrontation SPD-CDU angucken in der Bundesrepublik Deutschland, da gab es immer Brücken. Da war es die Arbeitnehmerflügel der CDU, es gab den Arbeitgeberflügel bei der SPD, es gab sozusagen immer Brücken. Aber zwischen diesen beiden Kulturen sehe ich kaum noch Verständigungsmöglichkeiten.
Das ist der Kulturkampf, von dem wir sprechen. Der wird sich natürlich in Wahlen nochmal manifestieren. Wir erleben eine Zerrüttung der Parteienlandschaft, die SPD als älteste Partei eigentlich geht zugrunde, zumindest sieht es so aus. Das ist jetzt in der Parteienlandschaft eine Erosion zu erleben. Werden wir die möglicherweise auch gesellschaftlich erleben, eine Erosion der gesellschaftlichen Verhältnisse?
Naja, ich sehe das natürlich schon auch als, das sage ich jetzt mal als Sozialdemokrat, sehe ich das sehr traurig, dass eine Partei, die ja durchaus vom Anspruch her immer noch Volkspartei ist, auch wenn sie klein ist in den neuen Ländern, aber insofern ja Volkspartei ist, weil sie sich immer die Mühe gemacht hat, der Mühe unterworfen hat, verschiedene Interessen sozusagen noch in einer Partei irgendwie auszuhandeln. Und wenn solche Parteien, die eigentlich immer so das warme Herz der Republik waren, sage ich mal, wenn diese Parteien verschwinden, dann nehmen im Prinzip die Extreme die Polarisierung zu. Die Debatten werden extremer, die Möglichkeiten Brücken zu schlagen schwieriger und die Koalitionsbildungen, auch was wir jetzt in Sachsen haben, die Kenia-Koalition, wo CDU auf der einen und die Grünen auf der anderen nicht wirklich miteinander grün werden, auch wenn die 5 Jahre regieren, es wird ganz, ganz, ganz schwierig. Ich muss Ihnen sagen, das politische Geschäft wird schwieriger und vielleicht auch sogar für die Bürger dann wiederum erratischer, weniger nachvollziehbar, weil Entscheidungen sozusagen immer wieder über den Kuhhandel ausgeglichen werden. Also ich glaube, das ist keine gute Entwicklung, die wir haben.
Was halten Sie von Wahlaufrufen? Können Sie, also wir haben ja am 27. wird gewählt, es ist ja nur ein Wohlfall zu sagen, ja, geht mal wählen. Es gibt auch Leute, die sagen, nee, wir leben in einer Postdemokratie, wir leben in einem Schauspiel von Demokratie. Wir haben zwar noch den Rechtsstaat, na, das ist ja eine Säule. Wir haben ein Wirtschaftssystem, was sich Kapitalismus nennt, aber eine Demokratie ist es nicht mehr. Es ist Postdemokratie, es ist Schauspiel einer Demokratie. Können Sie diese Position nachvollziehen, die sagen, also wenn der Bär jetzt auch noch Aufruf macht, wählen zu gehen, da und der Rose erst recht, können Sie Menschen verstehen, die damit abgeschlossen haben?
Ich kann es überhaupt nicht gutieren. Ich kann es auch nicht akzeptieren, muss ich Ihnen sagen. Ich kann das nicht akzeptieren. Wenn Sie sich angucken, was Politik leistet, was für ein Knochenjob das ist, wie Politiker, also Landespolitiker, Bundespolitiker, wie die in den Ministerien Verantwortung haben, arbeiten und wie sie sich sich wirklich jeden Tag, wenn sie sich die Kabinetts, ich bin ja öfter auch, sitze ich als stellvertretender Staatssekretär lange Zeit in der Vorkonferenz. Wenn ich überlege, dass wir am laufenden Band versuchen, die Lebensbedingungen für die Menschen im Freistaat besser zu machen. Und wenn ich sehe, wie viel positive Erfolge das hat, also ich bin gestern von Südtirol über Bodensee, über Schweinfurt die A71 gefahren, nach Jena zurück. Und dann bin ich ja immer glücklich, wenn ich in Jena, Erfurt und so weiter. Die A71, wenn Sie sich angucken, was da an Brücken gebaut sind, der Rennsteigtunnel mit fast 8 Kilometern, was das gekostet hat, wie sozusagen auch Landespolitiker Verantwortung dafür übernehmen haben, das Geld zusammenzukriegen, damit Menschen einen deutlich schnelleren Weg haben. Die Wirtschaft profitiert von solcher Infrastruktur. Dann kann ich nicht verstehen, gucken Sie sich die touristische Infrastruktur an, was sozusagen Politik ja macht. Und einfach zu sagen, okay, die touristische Infrastruktur finden wir gut, über die A4 sechsspurige Autobahn, die moderat befahren ist, also in Westdeutschland sind vergleichbare Autobahnen viel stärker frequentiert, dann kann ich doch nicht sagen, das, was da alles ist, das genieße ich, das finde ich gut, aber die Politik macht nur Mist. Da müsste mehr Bewusstsein dafür sein, dass da auch Entscheidungsträger dahinter stecken, die auch den Kopf herhalten müssen, die ja auch Gelder legitimieren müssen. Ich glaube, das Geschäft der Politik müsste besser kommuniziert werden.
Das heißt, Sie treten für mehr Wertschätzung ein, ja, untereinander im Umgang, klare Worte, klare Kante, streiten, aber auch wertschätzen, was andere machen, die andere Auffassung sind.
Vielleicht, Herr Rose, generell. Das ist etwas, was mir überhaupt auffällt. Heute haben wir irgendwie, wir kennen das, wenn Deutschland Fußball-Weltmeisterschaft ist, dann sind sie ja plötzlich ein Volk von, naja, wenigstens 40 Millionen Bundestrainern. Wir wissen es alle besser als Jogi Löw. Und mir kommt, das ist aber noch lustig irgendwie in dem Bereich. Aber was ich heute sehe, ist, dass wir einen zunehmenden Verlust an Wertschätzung für andere Berufe haben. Dass die Leute glauben, das können wir besser. Das machen die ja gar nicht richtig. Und ich glaube, das hat Emil Durkheim, der große französische Soziologe, einmal als organische Solidarität bezeichnet.
Organische Solidarität?
Organische Solidarität. Also im Unterschied zur mechanischen, die wir sozusagen in dörflichen Kontexten haben oder in der Sippe, in der Kernfamilie. Organische heißt einfach, wir haben eine berufliche Arbeitsteilung und ein jeder ist froh. Der Schmied ist froh, dass es den Bäcker gibt, der Bäcker ist froh, dass es den Bauern gibt, dass sozusagen jeder Beruf sozusagen die berufliche Differenzierung einen Wohlstand für alle bringt und wir einander dankbar sein können, dass der andere sozusagen seine speziellen Fähigkeiten entwickelt, so wie ich meine ja auch entwickeln will und so wie ich anerkannt werden will, so sollten wir anderen auch Anerkennung gegenüber.
Das heißt im sozialen Kontext nicht DIY, nicht do it yourself, alles selber machen, ist die Devise, sondern ja. Arbeitsteilung, jeder hat seine Profession und dann muss ich auch das Vertrauen haben, dass die Menschen ihre Profession auch ausüben. Hat auch was mit Vertrauen zu tun?
Unbedingt. Ich vertraue ja auch dem Busfahrer. Übrigens jetzt auch neuerdings dem syrischen Busfahrer im ländlichen Raum auf den einen oder anderen Strecken. Ich vertraue ja auch darauf, dass der tatsächlich fahrplanmäßig um 10 nach 12 kommt. Wenn ich darauf nicht vertrauen könnte, wäre kein soziales Leben mehr möglich. Also Vertrauen auf die Professionalität, auf das Berufsethos des anderen und einfach wissen, dass Deutschland ist ein Land, das ungeheuer von Arbeitsteilung profitiert, von Beruflichkeit der Arbeit und übrigens auch von der Globalisierung. Ich finde das eine unsägliche Diskussion, dass wir sowohl das Projekt Europa im Prinzip nicht mehr angemessen zu würdigen wissen, obwohl wir es ständig sozusagen in Anspruch nehmen. Und für die Globalisierung der Wohlstand in Deutschland beruht natürlich auf Globalisierung, weil wir dadurch in ganz anderen Größenordnungen in die Welt hinein exportieren können.
Der hört nicht auf, positiv zu sein. Naja, soll er machen. Abschließend noch, Professor Beer, der Nationalismus. Die einen sagen, der Nationalismus, wenn man ihn auslebt, ist Gift. Nicht nur wirtschaftlich, auch kulturell. Der Nationalismus, ist das wirklich ein Gift, was gefährlich ist?
Der Nationalismus ist der Egoismus der Nation. Und wenn wir alle anfangen wie Donald Trump, im Prinzip America first, Turkey first, China first, Germany first, dann haben wir, glaube ich, alle verloren. Es ist eine Lose-Lose-Situation. Und ich bin schon erschrocken, wie mobilisierbar bestimmte Bevölkerungsgruppen sind. Sie haben das auch beim Brexit gesehen, mit Lügen, mit Unwahrheiten und mit dem Appell an einen falsch verstandenen Egoismus. Ich glaube, der Nationalismus und auch möglicherweise die Erosion des Projektes Europas wäre für mich im Prinzip, der hier jetzt irgendwie auch älter werde und irgendwann denke, irgendwann gehe ich in Rente, irgendwann kann ich auch nicht mehr eingreifen. Das wäre für mich verheerend. Das kann aber auch so sein, dass es wieder eine wieder Besinnung, also eine Renaissance, wenn man so will, des Europagedankens kommt. Mal gucken, wie das in England weitergeht und welche Erfahrungen Länder machen, die plötzlich Drittstaaten sind. Dieter Nuhr hat mal im Kabarett so schön gesagt, ohne die EU ist Großbritannien nur noch eine Nordseeinsel. Und mal gucken, was das dann. Ich gönne den Engländern nichts Böses, aber es ist auf jeden Fall jetzt schon abzusehen, dass England keinen Vorteil davon haben wird.
Professor Dr. Michael Beer ist Leiter der Abteilung Arbeit und Qualifizierung beim Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie in Thüringen. Der sieht Thüringen positiv und er sagt aber, trotzdem, wir erleben einen Kulturkampf, ob siegt Engherzigkeit, Neid und Intoleranz oder setzt sich Weltoffenheit, Demokratie und Zukunftsgewandtheit durch? Das ist die Frage. Bleiben wir ängstlich? Sind wir Integrationsskeptiker oder Integrationsoptimisten und wie sehen wir unser Land? Sie sind positiv, Herr Professor Beer, erhalten Sie sich Ihre positive Art?
Eigentlich schon.
Ja? Und mal sehen, wie es mit Ihnen weitergeht dann nach der Wahl. Werden Sie im Ministerium dann bleiben?
In der Regel bleiben Abteilungsleiter auf ihren Positionen.
Ja, also dann müssen Sie sich um Ihre Zukunft keine Gedanken machen, aber Sie machen sich natürlich täglich Gedanken um die Zukunft Thürings. Besten Dank und Ihnen noch einen sehr schönen Tag.
Dankeschön.
Tschüss.